das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen guten Abend. Es sind meist Verzweiflung und Angst, die Menschen aus ihrer Heimat fliehen lassen. Und wenn dann nach oft wochenlangen Strapazen ein Grenzzaun die Fliehenden stoppt, dann kann aus Verzweiflung Wut werden und aus Wut dann Gewalt. Und genau das ist heute geschehen. An der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien versuchten hunderte Flüchtlinge, den Zaun aus Stahl und Stacheldraht niederzureißen. Seit Tagen saßen sie bei dem Ort Idomeni fest, weil die mazedonische Polizei die Grenze weitgehend abgeriegelt hat. Und die Bilanz heute? Tränengas, Blendgranaten und erste, bislang jedenfalls, nur leicht Verletzte. Ein Szenario, das sich fast zwangsläufig so entwickeln musste, wenn auf der sogenannten Balkanroute eine Grenze nach der anderen dicht gemacht wird und sich eben dann niemand ernsthaft um die Flüchtlinge kümmert. Über die Situation bei Idomeni berichtet Ellen Trapp.
Es ist ruhiger geworden in Idomeni. Ein weiterer Tag ist vergangen und für die Flüchtlinge an der griechisch-mazedonischen Grenze ist die Lage noch immer so erbärmlich wie zuvor. Gerade in diesen Stunden wird es kalt und nass. Hilfsorganisationen versuchen, die Menschen mit Essen und Getränken zu versorgen. Ein Ausharren zwischen Verzweiflung und Zorn. Auch für diese Männer aus dem Irak. Es ist eine grausame Situation. Ohne Essen, ohne irgendetwas Gesundes für die Kinder. Sein Baby ist 3 Monate alt, ohne Milch, ohne Essen. Und es ist bitterkalt in den Zelten. Darina Finsterer hilft seit 4 Wochen in Idomeni. Kein einfacher Job für die Ärztin.
Das ist ein ganz komisches Gefühl. Zum einen, wenn man das an sich ranlässt, ist es verzweifelnd. Das ist vollkommen klar. Und wenn man aber versucht, einfach seinen Job zu machen, muss man das ausblenden. Und das fällt wahnsinnig schwer. Man könnte häufig Tränen vergießen.
Am Mittag eskaliert die Lage. Der Auslöser für die Ausschreitungen könnte ein Gerücht gewesen sein, dass die Mazedonier die Grenze komplett öffnen würden. Doch dem ist nicht so. Aber niemand will diese Chance, weiterzureisen, verpassen. Sie drücken gegen den Zaun. Dabei kollabiert diese Frau. Weitere 15 Personen werden leicht verletzt und müssen medizinisch behandelt werden. Steine fliegen, die Polizei setzt Tränengas ein. Viele versuchen, eine Lücke im Zaun zu finden, doch die mazedonische Polizei drängt sie wieder zurück nach Griechenland. Europa schließt die Grenzen, Europa schickt keine effiziente Hilfe, es bleibt bei Worten und wir versuchen, alle möglichen Kräfte zu mobilisieren, die Kommunen, die Kirche, die Bezirksämter, die sozialen Institutionen, um diesen verfolgten Menschen irgendwie zu helfen. Die Griechen hoffen weiter auf Unterstützung aus Brüssel, damit diese Situation nicht wieder eskaliert. Den ungefähr 7.000 Flüchtlingen bleibt nichts weiter, als an der Grenze auszuharren.
Ja, und in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze steht jetzt mein Kollege Christian Limpert. Wie ist denn im Augenblick die Situation? Hat sich die Lage etwas beruhigt?
Im Vergleich zu heute Nachmittag hat sie sich deutlich beruhigt. Das liegt aber auch wirklich an den kalten Temperaturen und daran, dass es sehr feucht geworden ist. Also wer irgendwie ein Zelt hat, der hat sich darin verkrochen. Es gibt aber auch Flüchtlinge, die hier ganz ohne Zelt und Schutz sind, die unter freiem Himmel die Nacht irgendwie rumbringen müssen. Und vor ein paar Minuten ist es hinter uns am Zaun auch nochmal laut geworden. Also es stehen immer noch Flüchtlinge am Zaun an der Grenze zu Mazedonien und protestieren.
Christian, nach Ihren Beobachtungen heute, wenn Sie das mal so aufnehmen, haben Sie denn den Eindruck, dass die Grenze über kurz oder lang geöffnet werden könnte oder bleibt sie dicht? Was meinen Sie?
Naja, zunächst mal muss man ja sagen, dass die Grenze eigentlich seit Donnerstag so gut wie dicht ist. Die Mazedonier haben seitdem mal 100, mal 300 Menschen rübergelassen pro Tag. Das hilft hier auf der griechischen Seite überhaupt nicht weiter. Es entspannt hier die Lage überhaupt nicht. Nach dem, was heute passiert ist, haben wir beobachtet, dass auf mazedonischer Seite viel Polizei neu eingetroffen ist. Das sieht also nicht danach aus, dass sich das morgen ändert. Also wenn sich da was ändern sollte, überhaupt dann wohl nur, wenn es politischen Druck im Hintergrund gibt.
Vielen Dank, Christian Limpert, für diese Einschätzungen von der Grenze. Die Eskalation an der griechisch-mazedonischen Grenze kommentiert jetzt Michael Mandlik vom Bayerischen Rundfunk.
Das, was sich da heute am griechisch-mazedonischen Grenzübergang bei Idomeni abgespielt hat, verzweifelte Menschen, die Zäune einreißen, andere, die mit Steinen auf mazedonische Polizisten werfen, die wiederum mit Tränengas in die Menge halten, Dies alles war erschütternd, erschreckend, aber eben doch sehr vorhersehbar. Angesichts der mehr und mehr geschlossenen Grenzen auf der Balkanroute und des dramatisch zunehmenden Flüchtlingsrückstaus in Griechenland ist der Grat zwischen friedlichem Protest und dem Aufflammen heftiger Gewalt an den Grenzen gefährlich schmal geworden. Was passiert als nächstes? Werden die eilig errichteten Grenzzäune in den Balkanländern nun doch an vielen, vielen Stellen massenhaft gestürmt werden? Wohl kaum. Angesichts der ohnehin nicht durchgehenden Grenzzaunanlagen wird es für die Flüchtlinge und Migranten vorerst noch Wege geben, irgendwie weiterzukommen. Über immer neue Routen und Pfade. Und ein längst wieder erstarktes Schlepperwesen hofft erneut auf fette Gewinne. Doch auch die inzwischen viel diskutierte mutmaßliche Ausweichroute von Griechenland über Albanien hinüber nach Italien dürfte sich wohl bald als Sackgasse erweisen, sofern man versuchen würde, illegal die sogenannte Seestraße von Otranto zu überqueren. Die Meerenge gilt als intensiv überwacht von albanischer wie italienischer Seite. Und dennoch, sie werden es versuchen. Also, was tritt als nächstes ein? Vielleicht doch die Erkenntnis, dass Grenzzäune auf Dauer sinnlos sind, wenn gleichzeitig nicht mal der Ansatz einer gesamteuropäischen Lösung erkennbar wird, diese Flüchtlingskrise tatsächlich gemeinschaftlich in den Griff zu bekommen. So viel steht fest. Die Europäische Union muss in der immer dramatischer werdenden Flüchtlingskrise eine Antwort finden oder sie wird daran zerbrechen.
Michael Mandlik kommentierte. Ja, und die Flüchtlingskrise prägt inzwischen die Kanzlerschaft von Angela Merkel und wird vielleicht sogar ihre politische Zukunft entscheiden. Die Kanzlerin steht gleich von mehreren Seiten unter Druck. Ein Europa, das sich zunehmend entsolidarisiert, statt in dieser schweren Krise konsequent zusammenzustehen. Ein sich radikalisierender rechter Rand in der deutschen Gesellschaft. Und schließlich eine renitente Schwesterpartei namens CSU, deren Chef schon den Unrechtsstaat beklagt hat. Also viel Druck und auch viele Fragen. Antworten darauf hat Angela Merkel gestern hier bei uns im Ersten bei Anne Will gegeben. Und heute folgten die Reaktionen darauf. Matthias Deiß.
Immer wieder hat er vergeblich gefordert, gepoltert, gedroht. Jetzt probiert es Horst Seehofer mit Ignorieren. Den Fernsehauftritt der Kanzlerin gestern Abend habe er nicht gesehen.
Wir reden ja oft genug und deshalb stand auch nicht zu erwarten, dass jetzt was anderes gesagt wird.
Nicht nur, aber auch für Horst Seehofer deshalb hier nochmal die wichtigsten Aussagen der Kanzlerin vom Sonntag.
Nein.
Sie wolle keine Obergrenze.
Das geht nicht.
Sie habe keinen Plan B.
Nein, ich habe ihn nicht.
Und?
Nein.
Sie wolle nicht umsteuern.
Weil ich zutiefst überzeugt bin, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige ist.
Die Kanzlerin sitzt bei Anne Will und steht, hält Kurs, will Ruhe reinbringen in die große Unruhe-Koalition. Sigmar Gabriel dagegen sattelt am Wochenende um, will auf einmal weg vom Kurs der schwarzen Null hin zu einem großen Sozialpaket für Deutsche.
Wir dürfen nicht den Eindruck entstehen lassen, dass der Satz stimmt, für die Flüchtlinge macht ihr alles, für uns nichts. Das ist ein ganz gefährlicher Satz.
Schäubles schwarze Null passé? Ein Vorschlag mit hoher koalitionärer Sprengkraft. Der Finanzminister am Samstag in China explodiert sofort.
Wenn wir Flüchtlingen, nur noch Menschen, die wirklich in bitterer Not sind, nur noch helfen dürfen, wenn wir anderen, die nicht in so bitterer Not sind, das Gleiche geben oder mehr, dann ist es erbarmungswürdig und das kann nicht die Meinung des Vizekanzlers sein, vielleicht eines SPD-Wahlkämpfers.
Auch die CDU-Chefin erteilt dem SPD-Sozialprogramm eine klare Absage.
Ich finde, die SPD und der Vorsitzende, Herr Gabriel, machen sich damit klein. Denn unsere ganze Legislaturperiode ist eine Legislaturperiode, wo wir viel für die Menschen in diesem Land gemacht haben.
Die SPD legt heute noch mal nach, fordert zusätzliche Gelder für Integration und droht mit einer Haushaltssperre.
Für uns ist ganz klar, dass wir dem Bundeshaushalt nicht zustimmen werden, wenn die Integrationsmaßnahmen, die ich eben genannt habe, nicht darin abgebildet sind.
Zurück zum CSU-Chef, der fasst den Zustand der Großen Koalition heute so zusammen.
Jetzt machen wir 2 Wochen Wahlkampf.
So lange will der bayerische Löwe übrigens zahm bleiben, so Seehofer heute, zumindest zu Angela Merkel.
So, Angela Merkel hat ja klargemacht, dass sie an ihrem Kurs in der Flüchtlingspolitik festhalten will, wie wir es gerade gesehen haben. Ellen Eni hat nun die neuesten Zahlen aus dem Deutschlandrennen. Ellen, wie kommt denn Ihre Politik in der Bevölkerung an?
Ja, sie beharrt zwar, aber sie wird dafür trotzdem kritisiert. Denn wir fragen seit mehreren Monaten schon, wie zufrieden sind Sie mit Merkels Asyl- und Flüchtlingspolitik? Da sagen nur 39% der Befragten, ich bin damit zufrieden. Eine Mehrheit von 59% allerdings sagt, ich bin damit unzufrieden. Interessant wird es jetzt, die Zufriedenen noch mal nach Parteianhängern zu unterscheiden. Denn die SPD-Anhänger, die sind immerhin zu 44% zufrieden, ist aber auch eine Minderheit. Schließlich trägt die SPD ja als Regierungskoalition diesen Kurs mit. Bei der Union sind es immerhin 55% der Anhänger, die zufrieden sind mit Merkels Politik. Aber ihre größten Fans, die hat die Kanzlerin tatsächlich bei der Opposition, nämlich bei den Grünen. 67% der Anhänger sagen, diese Politik in Sachen Flüchtlinge und Asylsachen, die ist richtig. Und das ist schon ein erstaunliches Bild für eine große Koalition.
Ellen, heißt das denn, dass die Bürger unterm Strich sich wünschen, dass Merkel ihren Kurs ändern soll?
Denn so einfach ist das dann wiederum auch nicht. Das, was die Kanzlerin immer wieder fordert, ist ja, dass eine Lösung der Flüchtlingskrise nachhaltig nur auf europäischer Ebene erfolgen kann. Und da stehen die Deutschen mehrheitlich dahinter. Wir haben gefragt, was ist am sinnvollsten zur Lösung der Flüchtlingskrise? 77% sagen eine europäische Lösung. Nur 20%, eine Minderheit, sagt, die EU-Staaten sollten das mit nationalen Lösungen selbst in den Griff bekommen. Soweit zur Idee. Jetzt aber die Frage nach der Macht. Und vor allem, wie schnell ist eine europäische Lösung machbar? Und da sind die Deutschen sehr skeptisch. Wir wollten wissen, ist eine solche Lösung zeitnah realisierbar? Nur eine Minderheit von 32% sagt, ja, das ist möglich. Aber die Mehrheit, 64%, die sagt, nein, zeitnah werden wir so etwas nicht hinbekommen. Also, europäische Idee ist schön und gut, aber eben schwierig umzusetzen, vor allem zeitaufwendig und daher realitätsfern.
Strich drunter unter das Thema, Kanzlerin, wie steht sie denn insgesamt bei den Deutschen da?
Ja, sie berappelt sich jetzt wieder etwas seit ihrem Tief im vergangenen Monat. Wir machen das immer fest an der Frage, wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von bestimmten Politikern, in diesem Fall Angela Merkel und ihrem Hauptkontrahenten CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer im Juli vor Verschärfung der Flüchtlingskrise im Sommer. 67% Zufriedenheit bei Angela Merkel, 27% bei Horst Seehofer. Dann nähern sich die Kurven an, gehen wieder etwas rauf im Januar. Im Februar fast der Gleichstand, nur 46% Zufriedenheit mit Angela Merkel, der schlechteste Wert ihrer Legislaturperiode, Horst Seehofer 45. Jetzt gehen die Kurven wieder auseinander, 54 Merkel, 38 Seehofer. Wichtig ist zu wissen, dass diese Zahlen erhoben worden sind vor dem Auftritt von Angela Merkel in der Talkshow Anne Will gestern Abend.
Vielen Dank, Eleni, bis hierhin und wir sprechen uns gleich nochmal.
Bis gleich.
Ja, und im zweiten Teil des ARD-Deutschland-Trends geht es eben gleich unter anderem um die Alternative für Deutschland. Kurz also um die AfD, also um jene Partei, die gerade mal 3 Jahre alt ist, aber bereits mit mittlerweile 2 Mandaten im Europaparlament vertreten und in 5 deutschen Landesparlamenten eingezogen ist. Anfangs galt die AfD vielen als so eine Art diffuses Sammelsurium von Euroskeptikern und Europakritikern. Vor gut einem Jahr, dann fiel sie vor allem durch interne Querelen auf. Sie erinnern sich, ein Teil der ehemaligen Gründungsmannschaft unterlag im Machtkampf und verabschiedete sich. Und manch einer sah die Partei dann bereits am Ende. Doch stattdessen wurde die AfD erfolgreich, und zwar als rechtspopulistische Partei. Bevor wir also gleich schauen, wer die AfD denn auch wählt, versucht Karin Dohr zu zeigen, wer oder was die AfD sein will und was sie ist.
Die Gedanken sind frei. Die Musikwahl der AfD-Chefin sagt viel über ihr Selbstbild. Als Widerstandskämpferin gegen das Politestablishment sieht Frauke Petri sich und ihre Partei und sie gibt sich machtbewusst.
Wir müssen die Machtfrage im Bund klären, damit wir endlich zur Klärung von Sachfragen, ob es Euro, EU, Migration, Familie, Sie nennen das Thema ist, das müssen wir klären und dazu brauchen wir schnellstens Neuwahlen. Herzlichen Dank.
Als Landeschefin in Sachsen wird Petri bestätigt, doch in der Bundespartei hat sie auch mächtige Gegner.
Auf unser Vaterland!
Der Thüringer Björn Höcke ist derzeit als Wahlhelfer unterwegs, immer hart an der Grenze des politisch Extremen. Der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt ist Höckes Freund, André Poggenburg. Gemeinsam starteten sie vor knapp einem Jahr die Initiative, die zum Auszug der meisten Vertreter des bürgerlichen AfD-Flügels führte. Ihre national-konservative Haltung spiegelt nun das Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt wider. Die Schulen müssten klassisch-preußische Tugenden lehren, heißt es da etwa. Überhaupt die Lehrpläne sollen überarbeitet werden, um Nationalidentität zu stiften. Derselbe Auftrag geht an die Kultur. Die Bühnen sollen mehr deutsche Stücke inszenieren, und zwar so, dass sie zur Identifikation mit unserem Land anregen. Was im Osten dem Stimmenfang dient, das betont man in den alten Bundesländern lieber nicht so sehr. Der Spitzenkandidat in Baden-Württemberg etwa sagt, er ziele auf die bürgerliche Mitte.
Ich sehe uns sehr weit in dieser Mitte. Die CDU ist, und ein Stück weit gibt es deswegen die AfD, die CDU ist unter Kanzlerin Merkel in den 10 Jahren so weit nach links gerutscht, dass wir praktisch Mitte rechts sind.
Dieselben Themen, im Ton etwas gemäßigter. Kann die Zukunft der AfD also auch bürgerlich sein? Publizistin Liane Bethnerz hat untersucht, knapp die Hälfte der AfD-Führungsriege Baden-Württembergs hat die Initiative von Höcke und Poggenburg unterzeichnet. Jörg Meuthen wisse und toleriere das.
Es ist ja so, dass dadurch zusätzliche Wählerpotenziale angezogen werden. Nämlich genau die Leute, die diese Thesen von Herrn Höcke gut finden. Und davon gibt es auch in Baden-Württemberg sehr viele. Und wenn er sich gegen Höcke stellen würde, hätte er innerparteilich keine Chance.
Wer soll die AfD führen und wie weit rechts will sie sein? Irgendwann nach den Landtagswahlen stellt sich wohl die Frage. Am meisten Kritik und damit Aufmerksamkeit zieht derzeit der ganz rechte Flügel auf sich, Beatrix von Storch etwa. Nach ihren umstrittenen Äußerungen zum Einsatz von Schusswaffen an der Grenze wird sie von Aktivisten mit einer Torte beworfen. Ein Foto davon postet sie heute selbst mit der Botschaft: Seht her, wir sind die Opfer, gefährlich sind die anderen.
So, wir kommen nochmal zum Deutschland-Trend, bleiben aber beim Thema. Ellen, was wissen wir denn über die Menschen, die die AfD wählen?
Wir wissen vor allem, dass sie mit großer Angst in die Zukunft gucken, denn wir wollten von allen Befragten wissen, sehen sie eher mit Zuversicht oder mit Beunruhigung in die Zukunft? Und fast 100% der AfD-Anhänger sehen mit Beunruhigung in die Zukunft. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir diese Sorgen etwas klarer gefasst bekommen, nämlich beim Thema Flüchtlingszuwanderung, ja eigentlich das Einzige, was die Alternative für Deutschland im Moment so hat. Ich habe Sorge, dass durch die Flüchtlingszuwanderung die Kriminalität ansteigen wird. 60% insgesamt der Deutschen sagen das, aber 94% der AfD-Anhänger. Wir wollten auch wissen, ob sie Sorge haben, dass durch die Flüchtlingszuwanderung der Einfluss des Islams zu stark wird. 50% der Befragten sagen das, bei den AfD-Anhängern aber auch 90%, also deutlich mehr als der Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung. Interessant ist es da, wenn man nach persönlichen Sorgen zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt fragt, da ist diese Sorge nicht so groß. Das heißt, den AfD-Anhängern geht es wirklich um die großen gesamtgesellschaftlichen Fragen.
Ja, und wie immer am Schluss vom Deutschlandtrend bleibt uns der Klassiker, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Also, das heißt die sogenannte Sonntagsfrage. Was sagen die Zahlen?
Ja, bei der Sonntagsfrage kann sich die Union auch wieder etwas berappeln, genauso wie die Kanzlerin. Bei der Sonntagsfrage kommt die Union auf 36%. Das ist ein Punkt mehr als im Vormonat, aber immer noch nicht wieder die 39%, die die Union im Januar erreicht hatte. Die SPD verschlechtert sich um einen Punkt auf 23%. Die Linke bleibt stabil bei 9%, die Grünen stabil bei 10%. Die FDP kann sich um einen Punkt verbessern auf 6%. Und die Alternative für Deutschland verschlechtert sich um einen Punkt auf 11%. Auch hier wollen wir noch mal gucken, wo kommen denn diese Wähler der Alternative für Deutschland her? Wir wollen also anhand der Sonntagsfragen der vergangenen Monate eine fiktive Wählerwanderung berechnen. Das ist ein etwas grobes Verfahren, aber es ist trotzdem sehr aussagekräftig. Die Stimmen bei der Sonntagsfrage für die Alternative für Deutschland, die kämen hauptsächlich aus dem konservativen Lager, nämlich 900.000 Stimmen von der Union. Aus dem linken Lager rund 300.000 von der Linkspartei, von der SPD rund 250.000 Stimmen, von der FDP 100.000 Stimmen und von den anderen Parteien 500.000 Stimmen. Auch diese Zahlen sind vor dem Anne-Will-Interview der Kanzlerin erhoben worden. Alle Zahlen finden Sie auch wie immer bei uns im Internet zum Nachlesen unter www.tagesschau.de.
Vielen herzlichen Dank, Ellen Inni nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der ist seit gestern auf einer Art Mission in Nordafrika unterwegs. Er will in Marokko, Algerien und Tunesien erreichen, dass diese Länder ihre im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommenen Staatsbürger schnell zurücknehmen. De Maizière startete in Marokko. In der Hauptstadt Rabat ging es unter anderem um die Rücknahme sogenannter Scheinsyrer, also von Menschen, die sich in Deutschland als syrische Flüchtlinge ausgegeben hatten. Und die sollen nun mit Hilfe von Fingerabdrücken überführt werden. Andere, die sich von der Flucht nach Deutschland auch ein neues Leben erhofft hatten, kehren mittlerweile freiwillig in ihre Heimat zurück, zum Beispiel nach Afghanistan, obwohl dort nach wie vor Anschläge drohen. Markus Spieker hat einen Rückkehrer in Kabul getroffen.
Zurück auf der Straße in Kabul, von der Abdul Ghafur vor 10 Monaten aufgebrochen war. 7.000 Euro hatte der Schlepper gekostet. Sein Haus und das Auto des Vaters hatte Abdul dafür verkauft. Doch das Leben in Frankfurt, eine schwere Enttäuschung. In Afghanistan geht es mir immer noch besser als in Deutschland. Ich hatte gehofft, es gibt dort vernünftige Unterkünfte und Jobs, aber von wegen. Zuletzt habe ich von der deutschen Regierung etwas Geld angeboten gekriegt, wenn ich zurückkehre, und das Flugticket. Und da habe ich mich entschieden, zurückzukehren. 700 Euro hat er erhalten, jetzt sucht er einen Job. Bei einem Mann, der sich ehrenamtlich für Rückkehrer engagiert. Aus der Sicht von Wali Nawadi ist Abdul ein typischer Fall falscher Erwartungen.
Die Afghanen oder besonders die Jugendlichen nach Deutschland fliehen mit dem Gedanken oder Vorstellung, dass sie für sich ein besseres Leben durchschaffen. Aber als die dort sind, dann merken die, dass es doch nicht so ist, was die sich vorgestellt haben.
Mit Abdul landeten am vergangenen Mittwoch 124 weitere freiwillige Rückkehrer. Am Flughafen wurden sie von Verwandten freundlich empfangen. Doch schon am Samstag wurde klar, wie schlecht es um die Sicherheit bestellt ist. Ein Selbstmordanschlag mitten in der Stadt. 12 Menschen starben. Kein Wunder, dass die Schlangen vor den Passstellen immer noch lang sind. Viele Leute einfach nur weg wollen, vor allem nach Deutschland. Wenn wir wieder abgeschoben werden sollen, dann ist es halt so. Es ändert nichts daran. Wir wollen diesem Land entfliehen. Das ist unsere Entscheidung. Trotz solcher Hochglanzfilme, die neuerdings im afghanischen Fernsehen laufen und deren Botschaft lautet, Afghanistan ist schön, bleibt hier, packt mit an. In Deutschland ist es auch nicht besser. Bezahlt werden sie von der Bundesrepublik. Aber sind sie wirklich effektiv? Masoud Ahmadi arbeitet für die Organisation, die in deutschem Auftrag weltweit bei der Rückführung von Flüchtlingen hilft. Er setzt auf etwas anderes als auf Werbeclips, um die Anzahl der Flüchtlinge zu reduzieren. Am effektivsten sind Erfahrungsberichte von denen, die den ganzen Prozess durchgemacht haben, die mit Schleppern ausgereist sind und die sich dann entschieden haben, zurückzukehren. Das sendet ein sehr starkes Signal an das afghanische Volk. Also Abschreckung durch Männer wie Abdul? Seine Aussichten sind noch düsterer als bei seiner Abreise. Er ist fast pleite, die Sicherheitslage unverändert schlecht. Aber immerhin ist er jetzt unter Freunden.
Zurück nach Europa. Im nordfranzösischen Calais harren hunderte Flüchtlinge aus, die nicht in ihre Herkunftsländer zurück wollen, sondern nach Großbritannien. Heute ist ein Teil ihres Camps in Calais abgerissen worden. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Jan Hofer.
Bei der Räumung des Flüchtlingslagers kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei, Aktivisten und Flüchtlingen. Unterkünfte wurden aus Widerstand in Brand gesetzt. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Ein Gericht hatte die Räumung eines großen Teils des Lagers für zulässig erklärt. Laut Innenministerium sind davon bis zu 1.000 Menschen betroffen. Sie sollen auf andere Unterkünfte im Land verteilt werden. In Syrien wird die seit Samstag geltende Waffenruhe offenbar weitgehend eingehalten. Das erklärte der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban. Syrische Oppositionsgruppen hatten der Regierung zuvor Verstöße gegen die Feuerpause vorgeworfen. Unterdessen haben UN-Organisationen damit begonnen, mehr als 150.000 Menschen in belagerten Gebieten mit Hilfsgütern zu versorgen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in Syrien tausende Menschen vom Hungertod bedroht. Sachsens Ministerpräsident Tillich hat im Landtag eingeräumt, dass das Ausmaß des Rechtsextremismus im Freistaat unterschätzt wurde. Bei einer Sondersitzung des Parlaments sagte Tillich, das Problem sei größer, als viele wahrhaben wollten, auch er selbst. Der Ministerpräsident rief dazu auf, demokratische Werte zu verteidigen und jegliche Radikalisierung zu bekämpfen. Anlass der Debatte waren die jüngsten fremdenfeindlichen Vorfälle in Klausnitz und Bautzen. Die Verbraucherpreise im Euroraum sind zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder gesunken. Wie die Europäische Statistikbehörde mitteilte, gingen sie im Februar um 0,2% zurück. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Verbraucher freuen sich über sinkende Preise, die Wirtschaft sorgt sich. Sinken die Preise, investieren Unternehmen weniger, schieben Anschaffungen auf die lange Bank. Obwohl Geld billig ist, nehmen sie weniger Kredite auf. Dass die Inflationsrate so niedrig und jetzt negativ ist, liegt vor allem an Öl und Gas. Die Energiepreise sind im Jahresvergleich um 8% gesunken. Nahrungsmittel sind dagegen im Schnitt um 0,7% teurer geworden. Die Preise für Dienstleistungen sind um 1% gestiegen. Beobachter gehen nun davon aus, dass die EZB weiter gegensteuert, die Geldpolitik lockert und die Zinsen weiter senkt. Vor ein paar Monaten noch hätte diese Aussicht die Börse beflügelt. Inzwischen aber überwiegt die Meinung, dass das billige Geld auch schadet. Vor allem Banken bangen um ihr Geschäftsmodell.
Die Schlusskurse an den Börsen. Der DAX ging mit einem Minus von 0,2% aus dem Handel bei 9.495 Punkten. Auch der Dow Jones gab nach und lag zum Abschluss des Handelstages bei 16.516 Punkten. Der ehemalige Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, ist vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Das bestätigte das bayerische Justizministerium. Hoeneß hatte 28,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Im März 2014 verurteilte ihn das Münchner Landgericht deshalb zu 3,5 Jahren Haft. Die Hälfte verbüßte Hoeneß, der Rest wurde nun in eine dreijährige Bewährung umgewandelt. Nach 5 erfolglosen Anläufen ist Leonardo DiCaprio erstmals mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Er erhielt den Preis für den besten Hauptdarsteller für seine Rolle in The Revenant. Der Film wurde auch für die beste Regie und die beste Kamera prämiert. DiCaprio nutzte seine Dankesrede für einen Appell zum Kampf gegen den Klimawandel. Als beste Hauptdarstellerin wurde Brie Larson für ihre Rolle im Film Room ausgezeichnet. Der Oscar für den besten Film ging an Spotlight. Er thematisiert die Aufdeckung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche.
So, und wir haben das Wetter noch übrig. Und da benutzen Meteorologen ja ganz gerne mal so Redewendungen wie: Es war der wärmste 21. Oktober seit 20 Jahren oder der verregnetste 22. Juli seit Menschengedenken. Sie kennen diese Sätze alle ganz bestimmt. Ich riskiere heute aber auch mal ein. Heute, lieber Carsten Schwanke, war der wärmste und kälteste und regnerisch trockenste 29. Februar. Jetzt muss ich Luft holen. Der vergangenen 4 Jahre. Ist es richtig?
Chapeau. Und ich würde sagen, für diese hundertprozentig korrekte Prognose könnte man sogar fast einen Oscar vergeben. Aber wir schauen einmal auf diesen 29., auf diesen ganz besonderen Tag im Monat Februar. Es lohnt sich nämlich, es war heute wirklich ein spannender Wettertag. Zum einen aufgrund der Wolkenverteilung im gesamten Westen und Nordwesten gab es viel Sonnenschein. Im gesamten Südosten hingegen war es bewölkt. Die Sonne schien, und zwar vor allem in Papenburg am längsten, 10 Stunden und 21 Minuten. Also wir marschieren wirklich mit großen Schritten Richtung Frühling. Aber auch unter diesen Wolken war es interessant. In Steinkirchen, das liegt nordöstlich von München, hat es den ganzen Tag geregnet. 21 Liter Regenwasser kamen dort herunter. Wenige Kilometer weiter westlich hat es den ganzen Tag geschneit. Die höchste Neuschneemenge gab es auf dem hohen Peißenberg im Alpenvorland mit 21 Zentimetern. Und ich glaube, Schnee, und jetzt kommen wir wirklich zum Wetter, Schnee ist das ganz große Thema aktuell. Und auch in den nächsten Nachtstunden, auch morgen früh zum Berufsverkehr. Und zwar genau in diesem eingezeichneten Gebiet. Niederbayern, vor allem einige Teile Niederbayerns, sind noch ausgenommen. Da liegen die Temperaturen noch bei 2 bis 3 Grad plus in der Nacht. Und jetzt gehen wir mal in die Nacht. Wird sich das aber auch hier ändern? Auch hier wird dann aus Regen allmählich Schnee. Genau in diesem Streifen wird es die ganze Nacht weiter schneien. Ansonsten ruhiges Wetter mit etwas Nebel oder sternklarem Himmel. Die Temperaturen gehen zurück auf 0 bis minus 5 Grad. Im Nordwesten örtlich sogar bis auf minus 7 Grad. Im Sauerland und Siegerland kann es sogar noch etwas kälter werden. Morgen Vormittag starten wir dann weiterhin mit Schneefall in genau diesem Streifen. Allerdings lassen die Schneefälle dann spürbar nach. Zum Nachmittag hört der Schneefall auch auf. Gleichzeitig passiert hier etwas anderes. Im Nordwesten kommen dann erste Wolken vom Atlantik heran. Mit Schneeregen oder Regen, vor allem Richtung Eifel, könnte es dann morgen am späten Nachmittag auch glatt werden. Die Temperaturen liegen in den Mittelgebirgen im frostigen Bereich, 0 bis minus 2 Grad. Sonst sonst bei 1 bis 6 Grad, am Oberrhein bei 7 bis 8 Grad. Der Wind kommt meistens aus südlichen bis westlichen Richtungen. Wie geht's weiter? Mittwoch und Donnerstag, Aprilwetter, wechselhaft und vor allem eins, kühl. Höchsttemperaturen nämlich nur im einstelligen Bereich.
Damit müssen wir jetzt ganz einfach leben. Vielen Dank, lieber Carsten. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Hier folgt die Story im Ersten, die sich heute um Sinn oder auch Unsinn eines NPD-Verbots dreht. Denn genau darüber wird ab morgen erneut vor dem Bundesverfassungsgericht dann auch verhandelt. Im Nachtmagazin erwartet Sie um 0.30 Uhr Sven Lorig. Die Tagesthemen gibt's natürlich morgen wieder. Kommen Sie also gut durch diese Nacht.